Hi Leute und willkommen hier zu einem neuen Video. Ihr seht schon hier, ich habe hier so eine Tabelle vor mir. Also das ist eine Excel-Tabelle, die, ja, wie man vielleicht auch schon erkennen kann, hier mit den Hühnern zusammenhängt, weil halt ziemlich viele gefragt haben, wie viel Geld ich so mit den Hühnern verdiene. Und ja, da das ja eigentlich kein Geheimnis ist, so wie viel man mit YouTube verdient oder was weiß ich, wollte ich euch das mal jetzt erklären und wie viel Verlust ich mache und wie viel Gewinn ich mache und was am Ende dann dabei rauskommt und sowas. Und wie lange man dann braucht, um das herauszubezahlen, was man reingesteckt hat, so, also wie lange ich jetzt gebraucht habe, um das herauszubekommen. Und ja, momentan ist auch draußen ziemlich schlechtes Wetter, von daher habe ich mir halt gedacht, dass ich das jetzt einfach euch mal erkläre. Ich kann euch mal ein kurzes Bild einblenden, wie es momentan draußen aussieht, also vom Wetter her.
Und damit herzlich willkommen zu 21. Heute mit Dennis und Fabio.
Moin, moin.
Ja, wie sieht es denn aus mit den Hühnern? Macht ihr auch so viel Geld wie dieser Junge hier im YouTube-Video?
Ich war froh, dass er das Video gepostet hat. Ja, da habe ich mir
tatsächlich über die letzte Woche so ein paar Chicken Nuggets in den Cold Storage befördert.
Wunderbar. Wir werden das ganze Video in den Shownotes verlinken, dann können sich die Zuhörer auch schlau machen, wie man mit Hühnern am besten Geld verdient. Der gute Mann hat über 2000 Euro, glaube ich, nur
ganz
mit
genau.
Eierlegenden Hühnern verdient und ist fast schon wieder im Plus. Also es ist so wie Bitcoin traden quasi.
Gut, Gigi, hast du für uns die Blockzeit?
Jawohl, Blockzeit ist 604679 und ja, in meinem Pool sieht es eigentlich ganz gut aus.
Alles klar.
Ja, dann starten wir los, Dennis, mit den Community News, würde ich sagen.
Genau, als erstes haben wir da so ein paar Updates an der Zap-Front. Zum einen haben sie an der Desktop-App geschraubt, sodass da jetzt die 0.6 raus ist. Zap an sich ist ja ein App oder ein Interface für euren Fullnode, den ihr betreibt. Und damit könnt ihr Lightning-Channels verwalten etc. Und wie gesagt, auf dem Desktop ist die Version 0.6 erschienen. Da bieten sie LN-URL-Support. LN-URL ist so eine Protokollerweiterung, wo man quasi URL-enkodiert Nachrichten oder Informationen über das Lightning-Protokoll versenden kann, beispielsweise Zahlungsaufforderungen URL-basiert verschicken etc. Des Weiteren haben sie dafür gesorgt, dass es quasi Zugang zu der App nur gibt, wenn man vorher auch ein Passwort eingibt. Kennt man vielleicht beispielsweise so aus Banking-Apps. Und Fallback-Addresses haben sie auch eingeführt. Da geht es darum, dass wenn eine Zahlung beispielsweise durch einen fehlenden Routing-Path nicht über das Lightning-Netzwerk gesendet werden kann, dass dann eben auf eine On-Chain-Adresse zurückgefallen wird und so die Zahlung dann dennoch durchgeführt werden kann.
Ja, ziemlich nice. Ganz kurz zu dem LN-URL-Support. Wie kann man sich das vielleicht vorstellen? Also da ist dann eine URL, wo man draufklickt, richtig?
Entweder das oder, soweit ich das in den letzten Wochen öfter mal auf Twitter gesehen habe, dass tatsächlich einfach QR-Codes gibt, wo diese URL dann encodiert ist und es gibt jetzt mehrere Apps, die das dann eben auslesen und verarbeiten können.
Wallet ja, genau. Quasi gleich wie bei den Bitcoin-URLs, also dass man dann was einscannt und dann poppt eine App auf und man kann dann bezahlen. Und
genau, richtig. Aber das Schöne an diesen URLs ist halt, dass da jetzt eben so Informationen auch, wie welche Aktion ausgeführt werden soll, drin encodiert sein können. Und dass das nicht nur so Single-Purpose-URLs sind, sondern eben auch damit gesagt werden kann, was denn jetzt eigentlich passieren soll.
Ja, nice.
Also ich kann damit an meinem Limonadenstand stehen und habe da so ein ausgedrucktes QR-Code-Schildchen und da sind dann genau die 2,20 Euro, die man dafür haben
will. Sowas könntest du dann
das
auch
und
machen.
Noch mehr.
Ja, genau.
Ja, eben und natürlich noch mehr, aber das ist natürlich auch schon auf jeden Fall cool.
Ja. Genau, also soweit zur Desktop-App. Und dann hat sich auf iOS auch was getan. Ich weiß jetzt tatsächlich gar nicht, ob ob das auch für die Android-Version gilt. Aber die iOS-Version bietet jetzt mit der 0.5, die diese Woche erschienen ist, auch Tor-Support. Und ja, gibt es so.
Ich glaube, in der Android-Version ist ebenfalls Tor-Support integriert.
Ja, ich glaube,
iOS war das ja schon länger etwas schwierig, Tor-Support zu bekommen. Und Zap hat das jetzt gebundelt, richtig?
Ja, genau. Ich glaube, auf Android hatten sie es quasi so von Anfang an mit drin, beziehungsweise da gibt es die App ja auch erst seit 2-3 Monaten oder so.
Jo.
Ja, was auch cool ist bei denen, ich bin jetzt hier gerade mal auf der Website, ich habe das ja letztens geladen, die haben ja sogar für iOS 3 Apps online aktuell. Also einmal auf Testflight das Testnet, dann auf Testflight eine Mainnet-App, also wo so die ersten Features, glaube ich, ein paar Wochen früher erscheinen. Und dann die wirklich normale App Store-App, wo man irgendwie sicher gehen kann, okay, da ist auch alles dementsprechend getestet. Also mega cool, ja. Finde ich richtig gut umgesetzt. Kann man schon recht früh sich neue Funktionen holen, ausprobieren. Und trotzdem noch parallel irgendwie die Standard-App fahren und da seine sichereren Fans
ja.
drauf.
Ja, mich hatte haben. Das Ganze gefreut und auch so ein bisschen gewundert, weil ich tatsächlich bis dato auch gar nicht so richtig wusste, wie da die Apple-Policy bezüglich Tor genau ist, weil ich weiß nur, das war eine Zeit lang mal ein Problem. Nichtsdestotrotz gibt es ja zwischendurch immer mal wieder Apps, die auch Tor-Support bieten. Ob sie es vielleicht mittlerweile einfach gar nicht mehr so nachvollziehen, weiß ich nicht. Whatever. Auf jeden Fall gute Software. Zap ist sowohl auf dem Desktop als auch auf dem Handy mega gut. Ja.
Jo, nur zu empfehlen.
Ja, und sieht mega aus.
Sehr, sehr einfach gemacht auf jeden Fall. Also UI-UX-mäßig auf jeden Fall. Sehr, sehr gut umgesetzt.
Ja, finde ich auch.
Ja, Shoutout an das Zap-Team und an die wenigen Entwickler, die ich kenne dort. Ihr wisst, wer ihr seid.
Die scheinen mittlerweile aber zu. Tatsächlich auch ein bisschen größer geworden zu sein. Also zumindest auf der Lightning-Conf liefen echt ziemlich viele Leute rum.
Ja. Es war eine ganze Horde von das ganze Zap-Team.
Ja, wahrscheinlich mussten sie
mit der berühmten Wolke.
Mussten sie rund um dieses Olympus-Thema jetzt auch so ein bisschen aufstocken.
Genau.
Okay,
nächstes Thema. Gibt es noch Community News, und zwar unser Freund Simon Lutz hat einen ziemlich gewaltigen Bitcoin-Kalender rausgebracht. Dennis, willst du dazu noch was sagen? Du kennst dich aus bei der Kalendergeschichte.
Ich habe mit Simon kurz über Twitter geschrieben, weil ich das echt ganz nett fand. Jetzt auch gerade, ich glaube, das war auch so deren Idee dahinter, das kurz vor Weihnachten jetzt rauszuhauen. Und tatsächlich sieht das Ding auch nicht nur wunderschön aus, sondern bietet auch einsteigerfreundlich aufbereitet so alle möglichen Themen rund um Bitcoin. Ich will jetzt nicht sagen, dass das wahrscheinlich ein Ersatz für den Bitcoin-Standard sein dürfte. Nichtsdestotrotz, glaube ich, kann man sowas eben an zumindest interessierte Freunde und Verwandte gut verschenken. Und selbst wenn die sich dann am Ende nicht für Bitcoin interessieren, halten sie immer noch irgendwie einen wunderschönen Planer in der Hand.
Ja, der sieht wirklich, wirklich wunderschön aus. Also es sind fast 170 Seiten in einem Hardcover DIN A5 Buch. Und wirklich sehr schönes, mit Gold verziertes Cover und wirklich, wirklich schön gemacht. Also Shoutout an Simon. Super schön gemacht einfach.
Ja, der Simon, der hat ja da, also falls ihr ihn nicht kennt, auf Twitter, @SimonLutz, glaube ich, wenn ich mich nicht irre.
Ich glaube SimonLutz21.
Er hat da, glaube ich, SimonLutz21, das kann sein, ja. Der hat da, wenn ich richtig informiert bin, das Vorwort ja eben geschrieben, ist übrigens der Betreiber von bloginfo.ch, wer es nicht wusste. Auch eine mega gute Seite, um so Leute in den Kaninchenbau zu jagen. Und eben das Projekt in Angriff genommen hat der August. Ich kenne den auch, der hat den Bitcoin-Standard nochmal am Ende final lektoriert. So habe ich den kennengelernt. Wir haben dann auch früh von diesem Buchprojekt erfahren, hätten auch gern ein bisschen mehr mitgewirkt, nur wir waren dann irgendwie zu sehr mit dem anderen Buch beschäftigt. Und was ich bisher gesehen habe, muss ich wirklich sagen, sieht das Ding mega gut aus und es ist eigentlich auch eine coole Idee, oder? Also das kann man jemandem schenken, es agiert sowieso als normaler Kalender und hier und da zwischendrin auf den Seiten sind immer mal wieder so grundlegende Infos und Tipps und hinten drin auch weiterführende Links zu weiteren Infos und so. Also muss ich sagen, ist wirklich ein starkes Ding geworden.
Jo, absolut.
Ja, cool. So,
was haben wir noch aus der Community-Ecke? Der Potathon wurde auch angekündigt.
Genau, ich habe ja eben schon von der Lightning-Conf erzählt. Wer da nicht dabei sein konnte, weil er vielleicht nicht in Deutschland war oder von weiter weg zuhört, der hat hier die Gelegenheit, jetzt im zweiten Jahr an einer virtuellen Lightning-Konferenz teilzunehmen. Die findet vom 6. bis 8. Dezember statt. Hat es im letzten Jahr schon gegeben. Da hatte ich mir die Videos im Nachhinein angeguckt. Und die sind zwar relativ schnell darin, auch die Sachen online zu stellen und verfügbar zu machen. Nichtsdestotrotz ist das Ganze nicht auch nur eine Konferenz, sondern rund darum findet auch so ein Online-Hackathon statt. Und das Ganze sind eben, wie gesagt, 3 Tage, bei denen man sich aber auch direkt Zugang zu den virtuell stattfindenden Talks, ich glaube, für 100.000 Satoshi pro Talk klicken kann. Genau, das als Info an dieser Stelle.
Sehr cool, sehr cool. 100.000 Satoshi pro Tag, also wie viele Hühner sind das nochmal? Wie viele Hühner werden es dann im Endeffekt sein? Man weiß es nicht.
Ja, ich glaube, da müssen wir in Nuggets rechnen, müssen wir in die nächst kleinere Einheit gehen.
Ja, wir brauchen unbedingt einen Satoshi zu Hühner-Konverter, weil ich kenne mich bei dem jetzigen Hühnerkurs einfach nicht aus, immer wie viele Hühner das jetzt sind.
Ja, das hatte Fab ja schon gesagt. Also Hühner sind quasi das Äquivalent zu Bitcoin, also der großen Einheit, und die Nuggets oder Chicken Nuggets werden dann unsere Satoshis.
Aber Spaß beiseite, es gab noch ein sehr, sehr cooles Projekt von 6102 Bitcoin, der auch Bitcoin-only.com macht. Und zwar ist das bitcoinintro.com. Dennis, magst du dazu vielleicht noch was sagen?
Ja, ich habe mir das kurz angeguckt. Das ist so ein Anfänger-Guide, wo er ziemlich viele Dinge aufführt, die erstmal wichtig sind. Aktuell hat das eher auch noch nur so ein Stichwortcharakter, aber wer den verfolgt, der weiß, dass er auch relativ gut drin ist, die Sachen mit der Zeit auszubauen. Und ich glaube, das könnte sich zu einer ganz netten Ressource auch für Einsteiger entwickeln, von denen ja in letzter Zeit immer mehr aufpoppen.
Ja, yeah. Also ich finde das Format wirklich, wirklich cool, weil es gibt da so, also es ist ein Step-by-Step-Guide und man sollte sich einfach die erste Seite ausdrucken und da ist einfach eine Liste, die man dann abhaken kann, was man schon alles gemacht hat. Und da geht es darum, dass man erstmal Bitcoin ausprobiert und dann selbst in Eigeninitiative lernt, warum man Bitcoin überhaupt verwenden soll und was Bitcoin überhaupt ist, wie man das Backup dann am besten macht. Und dann hat er noch Links zu Further Learning, also mehr anfängerfreundliche Ressourcen, die man sich anschauen kann. Und man kann eben bei jedem Schritt, den man durchgemacht hat, dann einen Haken machen quasi und hat eine ganze Bitcoin-Onboarding-Checkliste, die aus 11 verschiedenen Steps besteht. Und dann, wenn man das alles wirklich durchmacht, dann ist man schon ganz gut dabei, würde ich sagen. Also dann,
ja. Ja, mir gefällt das Format eigentlich auch ganz gut, weil grundsätzlich bietet das halt so eine Übersicht, wie auch eben so dieser Weg oder diese Progression dadurch oder zu einem erfahreneren Bitcoiner ablaufen kann. Und alleine das hilft ja schon irgendwie, so eine grobe Roadmap über die Themen zu haben.
Ja, hilft auf jeden Fall. Und auch das ganze Projekt ist auf GitHub, also falls jemand da mithelfen will, das aufzubauen und das etwas genauer noch auszuarbeiten, dann kann man einfach einen Pull-Request, also einen Änderungsvorschlag an 6102 Bitcoin schicken und somit an dem Projekt mitarbeiten. Ich werde die GitHub-Seite auch noch verlinken in den Shownotes.
Also zum Beispiel das auch noch auf Deutsch übersetzen verfügbar machen, wäre ja schon mal eine gute Idee, ne? Wenn ich das jetzt gerade so Beispiel. Sehe.
Gute Idee.
Kurz an der Stelle, weil ich das eben auch schon hatte. Es gibt ja, wie gesagt, auch andere Ressourcen. Gigi, ich blicke da in deine Richtung. Ich habe neulich in einem Podcast gehört, dass das jetzt auch wohl irgendwie auf Deutsch verfügbar sein soll, deine Bitcoin-Resources.
Die Bitcoin-Resources, die sind auf GitHub, sind noch nicht auf Deutsch, aber die werden jetzt ein Community, also ich würde das gerne an die Community weitergeben sozusagen. Also ich würde, ich werde alles daran setzen, die nächsten Wochen und Monate, dass sich eine kleine Community drum bildet, die Bitcoin-Resources weiter ausbauen können. Aber meine 21 Lessons, die sind auf Deutsch übersetzt worden vor eine Woche oder zwei.
Ja, stimmt, und genau, das hatte ich bei uns in der Telegram-Gruppe gelesen.
Und ja, vielen, vielen Dank an die jeweiligen Übersetzer. Also es kommen immer mehr Sprachen nach. Die deutsche Version wurde von Kryptomulde übersetzt.
Ja, Megatyp. Megatyp. Und,
ja, der hat schon mehrere Artikel übersetzt. Also wirklich, wirklich nice. Und kann jedem, der Content kreiert, nur empfehlen, seine Dinge, die er so ins Netz rauswirft unter Permissive Licenses, also Creative Commons License oder eben, falls es Code ist, Open Source Lizenzen zu erstellen, dann ist immer wieder eine schöne Überraschung, wenn die Community dann entweder einen Pull Request erstellt oder eben eine Übersetzung hinzufügt und so weiter. Das ist richtig, richtig nice.
Ja, es erzeugt einfach auch mega viel Mehrwert, oder? Also allein dadurch, dass man das freigibt, dass andere das machen können, entsteht dann das überhaupt, und ich weiß gar nicht, wie ist es bei deinen 21 Lektionen, das sind ja auch schon etliche Sprachen, und das ist ja ein unbezahlbarer Mehrwert, den man da generiert, dadurch, dass Leute und gerade Noobs, die das von irgendwelchen Bitcoinern gesendet bekommen, als ja hier lies mal, das taugt was, gerade für die ist es ja mega wichtig, oder? Also diese klaren Gedanken. Ja, das ist
absolut genial. Also ich habe inzwischen schon den Überblick verloren, wie viele Sprachen es sind. Es sind vielleicht 5 oder 6. Es war Türkisch, Chinesisch, Finnisch, Deutsch,
stark,
Englisch.
Stark.
Ich glaube Polisch auch, Spanisch. Also es sind schon 6 oder 7 Sprachen. Richtig, richtig nice. Und wenn wir schon bei Dingen sind, die es wert sind zu übersetzen, meiner Meinung nach, Asma Cook, ein guter Freund von mir, der hat in... ich glaube, es war in Sydney, ich bin mir nicht ganz sicher, auf jeden Fall in Australien einen Vortrag gehalten vor ein paar Tagen. Der hat sich genannt Bitcoin in 90 Minutes, also Bitcoin in 90 Minuten. Und ich kann nur jedem empfehlen, den Vortrag anzuhören. Ist ein wirklich gutes Intro zu Bitcoin. Es ist so, ich glaube, fünfteilig. Es sind 5 Teile. 4 oder 5-teilig aufgebaut, und das ganze Ding dauert eben 90 Minuten, und ich werde, falls ich auch nur irgendwie Zeit finde, auf jeden Fall probieren, das auch ja, selbst einmal einen Vortrag zu halten, der so ähnlich ist, und vielleicht das auch auf Deutsch zu übersetzen. Also ist auf jeden Fall wert, sich anzusehen. Und falls jemand motiviert ist, das auf Deutsch zu übersetzen, bitte
macht
es.
Ich habe den Link auch ein paar Mal auf Twitter gesehen, das wollte ich mir unbedingt noch reinfahren. Das wurde echt hochgelobt wieder, ne?
Ja, im Fernsehen läuft immer dreckig.
Also schaut also lieber 90 Minuten mal, YouTube.
Zum Hauptprogramm einfach mal 90 Minuten YouTube. Hast mal geguckt, warum Bitcoin wichtig ist. Sehr, sehr gute Präsentation.
Ich warte ja tatsächlich noch darauf, dass dieses Thema in die Kirchen getragen wird, weil da läuft ja bisher auch nur irgendwelcher Quatsch.
Kommt noch.
Die Bitcoin-Religion ist dabei.
Ich habe das ja schon vor Monaten prophezeit, aber es wird noch kommen, und Hasmer Cook ist auch absoluter Vorreiter, wenn es um Bitcoin-Religion geht. Er hat, ich glaube, es war gestern oder heute, ja, Australien, Zeitverschiebung, wer weiß schon ganz genau, ob es gestern oder heute war. Auf jeden Fall war in Sydney ein Bitcoin-Meetup, und er hat seinen ersten Bitcoin-Sermon, also quasi seinen ersten Bitcoin-Gottesdienst vorgetragen dort. Es gibt leider keine Aufzeichnungen, aber
Deswegen spreche ich es an, weil ich vorhin ein Bild davon gesehen habe, und er hatte ja auch tatsächlich so eine orange Robe an.
Richtig. Also Bitcoin-Religion ist im Kommen, auf jeden Fall.
Es wird.
Und eine Sache habe ich noch, und zwar habe ich auf Twitter gesehen, dass das Tor-Projekt in Zusammenarbeit mit BottlePay jetzt auch Bitcoin-Donations über Twitter annimmt. Also BottlePay ist ein Service, wo man ganz leicht über Social Media Netzwerke Bitcoin, beziehungsweise meistens 1 oder 2 Satoshis, versenden kann. Das ist eine Custodial Lightning Wallet. Da wird für jeden Social Media Account, den man hat, eine Lightning Wallet generiert, und man kann dann eben ganz leicht durch die BottlePay Pods nicht Pots, Bots, also die kleinen Twitter-Robots, die dann automatisch antworten, wenn man Geld verschicken will, auf Twitter und auf Instagram und auf GitHub und so weiter Geld hin und her verschicken. Und es gab da eben eine schöne Kooperation mit dem Tor Project und die nehmen jetzt auch Donations an. Also ist auf jeden Fall ein Projekt, das man unterstützen kann. Tor und der Tor Browser sind auch sehr wichtig für das Bitcoin-Ökosystem.
BottlePay ist übrigens eins der Projekte, die im Rahmen des letztjährigen Boltathon Hackathons entstanden sind.
Ja, und sind ziemlich coole Jungs. Also ich habe die in
ja, die waren, glaube ich, sogar Sponsor.
Berlin, war das?
Berlin und Riga waren die auch, ja.
Kennengelernt. Und einige davon auch schon zuvor in Riga kennengelernt. Und die, meiner Meinung nach, die wissen auf jeden Fall, was sie tun und wollen eben mithelfen, Bitcoin an die Massen zu bringen, indem man ganz leicht quasi Instagram-Celebrities zum Beispiel dann tippen kann mit Satoshis. Sollte man natürlich nicht tun.
Verschenkt man keine Satoshis.
Haben die Bitcoin, haben die Instagram-Celebrities meine Satoshis nicht verdient, aber jedem das Seine, jedem das Seine.
Die waren, glaube ich, sogar eine der Hauptsponsoren an der Lightning-Conference, wenn ich mich nicht irre. Und ich muss sagen, also ich finde, die haben es
ja, genau,
super gelöst, einfach gerade für die Zwecke, die du genannt hast. Es gab ja noch tipin.me, oder? Die waren auch schon ziemlich cool, aber da musstest halt ein Plugin installieren etc. Und bei BottlePay ist es wirklich so, dass du irgendwas kommentieren kannst und ich schreibe dann at der Gigi 1000 Satz oder von mir aus sogar 0,2 Euro und dann schreibt der Bot als nächstes drunter, hier Gigi, du hast 0,2 Euro bekommen.
Wie großzügig.
Ja, genau, das ist echt mega gut, wenn man einmal weiß, wie es funktioniert, es ist mega intuitiv und meiner Meinung nach so die richtige Art zum Tipp verteilen, also zum Tippen.
Ja, damit haben sie es einfach auch echt schlau gemacht, dieses Thema nochmal so aus der Bitcoin-Bubble rauszutragen und das Ganze auch nahbarer oder interessant für Leute zu machen, die sich noch nicht damit beschäftigt haben. Ne? Also irgendwie so 21 Sets per BottlePay an irgendwelche Leute zu schicken, ist für mich gerade das neue Liken.
Ja, absolut. Und,
von
Twitter. Und vor allem
und jemand hat auch geschrieben, Twitter hat jetzt einen Dislike-Button, in dem man einfach drunter schreibt, BottlePay, null Satz.
Und vor allem erzeugt es auch mega viel Aufmerksamkeit, oder? Also gerade jemand, der sich nicht auskennt in dem Bereich und ich habe immer mal wieder gesehen, unter Trump-Tweets steht dann auch irgendwie hier so und so viel Satz und das sehen ja mega viele Leute und es ist eigentlich garantiert, dass viele draufklicken, oder? Wenn die sehen, hä, was für Satz und ein Bot schreibt irgendwas drunter, was ist hier los? Und dann klickt man drauf und schon ist man im Rabbit Hole.
Ja, ist auf jeden Fall ein gutes Social-Signal. Und vom guten Social-Signal zum schlechten Social-Signal, und zwar in Deutschland kommen die Negativzinsen. Tut mir leid, euch Jungs. Also ich hab eben nur die Schlagzeile gelesen, und zwar, dass eben die Volksbank kassiert jetzt schon ab dem ersten Cent Strafzinsen. Und zwar sind das 0,5% Zinsen für Guthaben von Tagesgeldkonten und das gilt für alle Neukunden ab dem 1. Oktober. Also
man muss das noch ein bisschen einordnen und zwar bezieht sich das, was du gerade gesagt hast, auf die Volksbank in Fürstenfeldbruck.
Gigi, du bist auf eine Bildschlagzeile reingefallen.
Wir wissen ja, die sind
wie gesagt, nur die Schlagzeile gelesen, nicht mehr.
Aber wir wissen ja, die sind quasi mit einer der führenden Leitbanken, so dass sich das wahrscheinlich auch demnächst überall ausrollen wird.
Ja, es ist unvermeidbar, meiner Meinung nach. Also die Negativzinsen sind im Kommen und ich glaube, in der Bevölkerung kann man sich kaum dagegen wehren. Am besten wehrt man sich, indem man aus dem System aussteigt und mit Hartz-IV-Ersatz stapelt ohne Ende.
Aber also seit der letzten Bankenkrise geht es den Banken an sich ja auch gar nicht so gut. Von daher ist das nicht vielleicht eigentlich noch ganz schlaue Idee von denen, so deren Geschäftsmodell?
Ja, gut, es gibt ja gar keine andere Möglichkeit mehr, oder?
Also
das ist ja, wie soll ich sagen, die einzige Kur gegen die Probleme des Systems, die es gibt, ist ist das, was sie jetzt machen, die Zinsen senken und das bleibt halt die einzige Kur und selbst in den schlimmsten Zeiten bleibt es die einzige Kur. Jetzt gehen sie einfach unter Null.
Aber die Zinsen werden ja jetzt wieder erhöht.
Aber wenn sie, also ich meine, wenn die jetzt wieder drastisch erhöhen, dann poppt die Bubble, oder? Wenn ich das mal so blöd sagen darf. Und deswegen, die werden sich das um die Ohren schlagen, solange es geht. Und ich glaube ja persönlich, dass das einer der Riesentreiber von Bitcoin Education wird. Weil da hört bei allen der Spaß auf, oder? Wenn es irgendwie auf deinem privaten Konto heißt, so jetzt minus 0,5%. Und dann fangen alle an, sich wirklich mal, wie soll ich sagen, tiefergreifend umzusehen. Und ich glaube, dass das uns viele Schäflein in die Arme spielen wird. In unserem Pyramidensystem.
Also ich habe für mich beschlossen, einfach mehr zu konsumieren, weil das Geld auf dem Konto ist dann ja sogar quasi
ja, mit Strafe belegt. Ja, das ist absolut klug, ja.
Das und dann super, gebe ich das Geld jetzt einfach an. Aus, das kommt der super Wirtschaft Bürger zugute.
Also du hast jetzt auch 100, 120 Hühner, so etwas im Garten, oder? Alles in Hühner investiert. Ja, also ich bin überzeugt davon, dass das nicht aufzuhalten ist, weil generell dem Bargeld wird sowieso schon seit langem der Kampf angesagt und jetzt wird es dann in den nächsten Jahren immer weniger Bargeld geben und dafür immer mehr Negativzinsen und so werden die Banken probieren, sich zu finanzieren. Das ist ganz einfach gerechnet.
Aber tatsächlich, den Punkt finde ich insofern ganz interessant, weil die Negativzinsen ja gerade in so einem Land, wo hier in Deutschland, wo wir eigentlich noch relativ viele Leute haben, die Bargeld nutzen und das auch nutzen wollen, da ist das Bargeld halt ein Problem, ne? Weil ich glaube, einer der Gründe, warum ja auch versucht wird, das Bargeld loszuwerden, ist eben, damit man als Folge davon die Negativzinsen einführen kann. Aber
richtig, ja.
Wenn du jetzt halt damit anfängst, Negativzinsen einzuführen, dann hast du viel eher dass Leute
quasi manche Banken, ins Bargeld flüchten. Oder manche Banker, die auch schon Ideen gezündet haben, wo es dann hieß, okay, man fängt vielleicht an, wie einen zweiten Kurs für Bargeld zu setzen irgendwie und den senkt man mit der Zeit immer so, dass es sich eben auch nicht lohnt, Bargeld zu halten. Und dann schaffen sie es natürlich, oder? Weil wenn sie festlegen, dass es da einen doppelten Kurs gibt und das mit der Zeit auch noch mehr an Wert verliert, dann kriegen sie das natürlich hin, dass alle da ins digitale Geld rennen. Das ja so sicher sein muss, damit es ja keine terroristischen Transaktionen gibt und so weiter und so fort.
Aber tatsächlich, also als ich mich das erste Mal damit beschäftigt hatte, dachte ich, das wäre ein Scherz oder irgendwie so eine stupide Idee, quasi genau das zu machen, was du gerade gesagt hast, nämlich einen anderen Kurs eben für Bargeld zu haben. Aber genau diese Ideen gibt es, ne? Die Papers sind da draußen. Können wir auch gerne irgendwie zwei Links oder so noch später mit in die Shownotes werfen. Das ist total crazy. Also wie sie einfach versuchen wollen, dieses marode System auf Teufel komm raus am Leben zu erhalten.
Ich sehe es auch so. Also es ist Ideen. Absolut verrückt. Also und es will keiner in dem Moment dort auf dem Chair sitzen, wenn diese Blase platzt, oder? Deswegen versucht jeder mit aller Gewalt das irgendwie noch weiter zu treiben, abgesehen davon, dass auch keiner einen wirklich besseren Vorschlag hätte, oder? Also diesen, ich meine, ich hab kein Master in Makroökonomie, oder? Aber ich kann sagen, dass das absoluter Quatsch ist. Aber die sitzen da und scheinbar, ich weiß auch nicht, scheinbar hat da keiner mal irgendwie eine Idee, wie sind wir denn so weit gekommen und was ist denn hier eigentlich los, sondern ja, man macht halt einfach weiter, ja, sonst werde ich halt nicht nochmal gewählt oder was auch immer, also total krank.
Ja, das Problem ist auch, in dem jetzigen System ist das Problem nicht so leicht zu lösen, man müsste da wirklich ganz extrem in den sauren Apfel beißen und das will natürlich niemand. Und ich hoffe, ich weiß, in der Bitcoin-Welt haben viele eine andere Meinung, aber ich hoffe sehr stark und ich glaube eigentlich auch daran, dass die Transition zu einem Bitcoin-Standard passieren kann und dass sie auch relativ friedlich und glimpflich passieren kann. Viele glauben, es wird einen großen Crash geben oder es muss einen großen Crash geben und es wird die halbe Welt wird brennen und dann wird es einen Bitcoin-Standard geben. Aber für mich ist es auch möglich, dass die Transition so ähnlich sein wird wie jetzt haben wir das Internet und die Zeitungen haben kaum mehr Relevanz sozusagen und es hat sich einfach eine parallele Welt von Blogs und Twitter und so weiter und so fort aufgetan. Und meiner Meinung nach tut sich jetzt gerade eben eine parallele Finanzwelt auf, wo es diese Probleme nicht gibt. Und die neugierig genug sind, die sind eben früh genug dran, um sich vielleicht einen Vorteil zu erschaffen in dieser neuen Welt.
Ja, ich glaube, der wichtige Punkt im Vergleich zu beispielsweise 2008, 2009 ist einfach, dass es jetzt eben halt eine Alternative zu dem bestehenden System gibt, ne? Also davor konnte man sich ja eigentlich gar nicht vorstellen, dass es eben halt außerhalb einer staatlichen Lösung für das Thema Geld überhaupt etwas gibt. Und mittlerweile gibt es die.
Ja, das Thema Geld, wie wir wissen, die Wurzel allen Übels, nicht wahr?
Ja, genau. Ich weiß nicht, Dennis, hast du das auf die Agenda gepackt? Ganz frech, oder war das okay?
Ja, in meiner Funktion als Schill aller Themen, die Leute von uns betreffen, dachte ich mir, ich bringe dich hier mal auf die Agenda, weil diesen Artikel hast du ja geschrieben.
Ja, also wie du so schön gesagt hast, ich habe vor kurzem, ich glaube sogar meinen ersten deutschen Medium-Artikel geschrieben. Die Wurzel allen Übels heißt der, von gutem Geld und bösen Absichten. Und ich war da an einem Tag extrem inspiriert. Ich hatte irgendwo auf Twitter diese Franciscus Money Speech. Sagt euch was, habt ihr mal gesehen, gehört? Ja, ich glaube ja. Bin ich irgendwie drauf gestoßen und da hatte ich dann reingelesen und dann hat es mir so in den Fingern gejuckt, dass ich da einfach mal loslegen musste. Und dann habe ich einfach ein bisschen rumrecherchiert, weil mir dieser Satz, die Wurzel allen Übels die ganze Zeit im Kopf rumgeschwirrt ist, weil jeder kennt den schon seit er klein ist. Habe ich ein bisschen rumrecherchiert, wo der eigentlich herkommt. Da kam dann raus, der hat seine Wurzeln in der Bibel, oder? Da gab es schon ein Zitat diesbezüglich, da geht es um Geldgier des Menschen und so weiter und so fort. Und ich habe dann einfach diese Money Speech und diesen Gedanken mit der Wurzel allen Übels ein bisschen miteinander verknüpft und gehe im Prinzip in dem Artikel so ein bisschen darauf ein, ist es denn das Geld, was so schlecht ist? Wie man immer sagt, ja, Geld verleitet zu so und so und Kapitalisten sind so schlimm und so. All diese Sachen, die wir alle schon mega oft gehört haben, auch während wir aufgewachsen sind und die an jedem Stammtisch immer wieder gebrüllt werden, den wollte ich so ein bisschen nachgehen, einfach für mich selbst und habe im Prinzip so den Gedankenprozess mitgeschrieben und eben auch viele Gedanken aus dieser Money Speech übernommen. Da geht es dann einmal um Geld als in Anführungsstrichen Manifestation unserer Lebenskraft, also dass wir im Prinzip versuchen, dass Geld für uns eigentlich das sein muss, in dem wir unsere Arbeit und unsere Schöpfungskraft speichern können, oder? Und dass das in unserem jetzigen Geld einfach, ich sag mal, suboptimal ist, oder? Da jemand anders darüber entscheiden kann, wie viel es wert ist. Und ja, das erörter ich ein bisschen und dann gehe ich auch noch ein bisschen auf solides und unsolides Geld ein. Und ja, also hat irgendwie mega Spaß gemacht. Das ist mir selten so schnell von den Fingern geglitten. sprich.
Ich finde tatsächlich, Entschuldigung, wo ich da jetzt schon gerade ins Wort fall, ich finde diesen Aspekt quasi Geld als Speicher für Zeit, die man vorher investiert hat, das habe ich vorher nie so gesehen. Und es gab vor einem Jahr oder sowas, hat einer von den Marmadov-Brüdern auch bei in einem Tales from the Crypt Interview dieses Konzept ausgepackt. Und ich seitdem geisterte mir das immer so im Kopf rum. Und in letzter Zeit sieht man, dass dieses Thema immer häufiger aufkommt. Und ich finde, das macht total Sinn. Und je mehr man drüber nachdenkt, desto mehr wird einem die Relevanz dessen auch bewusst. Also tatsächlich, dass wir mit jeder Stunde Arbeit, die wir beispielsweise für jemanden anders tun, uns selbst verkaufen, ein Stück weit von unserer kostbarsten Ressource, nämlich Zeit, aufgeben und dafür eben halt einen fairen Return erwarten.
Mhm. Ja, ich finde das Konzept wirklich sehr, sehr, sehr spannend und meiner Meinung nach ist es auch wichtig, das zu verstehen, dass eben, wenn man sich die Geschichte des Geldes anschaut, es ist eben ein Token, der quasi Arbeit, die man geleistet hat und somit Zeit, die man aufgewendet hat, speichert. Und was ich spannend fand in deinem Piece, die Wurzel allen Übels, war das Bibelzitat. Also wenn ich da kurz nur den ersten Satz davon vorlesen darf. Ja, denn klar. Eine Wurzel alles Bösen ist die Geldgier. Und ich fand das spannend, denn man hört ja immer nur, Geld ist die Wurzel allen Übels sozusagen, aber die Bibel redet gar nicht von dem Geld direkt, sondern von der Geldgier. Und das fand ich wirklich interessant zu lesen.
Ja, also das ist auch auf jeden Fall das, was ich so für mich da ein bisschen rausgearbeitet hatte, oder? Dass es am Endeffekt eigentlich nicht am Geld selbst liegt eben, sondern an der Gier des Menschen. Und das, also Gier ist ja, ich meine, es gibt auch gute Arten von Gier, ich sag mal, oder eine Aspiration, also jemand, der versucht, irgendwas zu erreichen. Das ist eine gute Art der Gier sozusagen, aber Gier selbst ist ja schon eigentlich immer was negativ behaftetes. Und dass, wenn diese Gier halt Einfluss nehmen kann auf das Geld und auf das Geldsystem, dass das natürlich dann auch das Geldsystem korrumpiert und dass das unsere gesamte Gesellschaft mit verändert, oder?
Ja, das, die Gier immer mehr Geld zu drucken.
Genau, also und das Problem, ich weiß gar nicht mehr, welcher Absatz das ist. Ah, doch hier. Da habe ich geschrieben, warum und Gier bliblablub. Und dann, weil es uns zu gut geht, Fragezeichen, weil der Vermögensschwund nur langsam stattfindet, weil wir zu gemütlich sind, um uns aufzulehnen. Nein, schlicht und einfach, weil es geht. Gelegenheit macht Diebe, ja, oder? Also, genau. Also das Geld wird nur korrumpiert, weil das geht. Also man kann im Prinzip nicht mal sagen, oh ja, hier die Zentralbanker sind schuld und das sind genau diese Personen und wenn andere das machen würden, dann wird es nicht passieren, sondern es ist einfach logisch, dass es früher oder später passiert, wenn es geht, oder? Und das war die große Krux des Goldes, sage ich jetzt mal, dass es eben an Transportabilität gefehlt hat und das mit Papiergeld dann so bequem war, dass man es halt geschafft hat, das zu korrumpieren, oder? Und hoffentlich wird das bei Bitcoin niemals der Fall sein können.
Ja, da gibt es ja auch den schönen Spruch, show me the incentives and I show you the outcome. Und ich finde es sehr spannend, die Systeme aus diesem Augenwinkel heraus zu betrachten oder aus diesem Winkel heraus zu betrachten. Denn wie du schön gesagt hast, in dem jetzigen System, wenn man an den Gelddruckmaschinen sitzt und wenn man nahe genug an der Quelle ist, dann macht das auch absolut Sinn, für sich selbst mehr Geld zu erschaffen. Wer würde das nicht machen? Und Bitcoin macht das natürlich, dreht das ganze Spiel auf den Kopf und hat ein System aufgebaut, in dem man gewinnt, wenn man nach den Regeln spielt und es macht keinen Sinn, nicht nach den Regeln zu spielen, denn du machst damit nur Verluste. Und das ist einfach wunderschön, wenn man das mal verstanden hat. Es ist wirklich wunderschön, wie die Incentives, also diese Motivationsstrukturen in diesem System aufgebaut sind.
Das auch nochmal auf das vorherige Thema bezogen. Da haben wir ja eben gesagt, es ist eigentlich erstaunlich, wie schnell wir es geschafft haben in den letzten Jahrzehnten dieses ganze System halt eigentlich gefühlt so sehr vor die Wand zu fahren und das so schnell zu machen. In der, also geschichtlich gibt es ja auch Vergleiche für diese ganzen Themen, ne? Also wenn man jetzt beispielsweise Bitcoin mal eben mit im Hinblick auf Sound Money auf so etwas wie den Goldstandard mappt oder eben auch diese Gier danach, Geld selber zu erschaffen. All sowas hat es in der Vergangenheit ja schon gesehen, ne? Und man sieht ja, unter welchen Voraussetzungen gesellschaftlich sich Dinge einfach besser entwickelt haben. Und ich würde auf das, wie aktuell die Dinge gestellt sind, halt keinen Cent verwetten.
Zum Glück gibt es eben Bitcoin, da kann man seine ganzen Cent in Satoshis verwandeln.
Da hätte ich noch einen Diskussionspunkt, eine Frage an euch. Und zwar der letzte Abschnitt in dem Artikel, wo ich geschrieben habe, heißt ein Wertespeicher als Grundrecht. Da habe ich mir nochmal Gedanken drüber gemacht und das habe ich vielleicht ein bisschen überspitzt formuliert. Wie würdet denn ihr das sehen? Ist es das Grundrecht eines jeden Menschen, dass er einen soliden Wertespeicher hat? Oder können wir jetzt einfach nur froh sein, dass es Bitcoin gibt? Jetzt sind wir alle glücklich und heben die Hände. Oder würdet ihr schon sagen, eben, das sollte es geben und jeder müsste das Grundrecht haben, seine Zeit, seine Leidenschaft, seine Passion in einem Wertespeicher, einem soliden Wertespeicher zu speichern?
Das auch nochmal bezogen auf das, was ich gerade eben gesagt habe, ne? Also wir haben Belege darüber, wie sich Gesellschaft eher in die positive Richtung entwickelt hat, eben in solchen Fällen, wo Leute sich sicher waren, dass sie genau einen Gegenwert für ihre erbrachte Leistung bekommen. Ne? Und in einem System, wo die Voraussetzungen einfach so gestellt sind, dass du dir wenig sicher sein kannst, was dein Geld, für das du heute arbeitest, in 2 Jahren wert ist, da, glaube ich, sind wir einfach alle so gepolt, dass sich da im Zweifelsfall jeder selbst der Nächste ist.
Ja, ich glaube, es ist eine sehr schwierige Frage und ein sehr breites Thema. Und meiner Meinung nach hatten wir bis jetzt nichts wirklich, alles läuft darauf zurück, auch wenn du einen fairen Speicher hast für deine Zeit, so etwas wie Gold. Du musst davon ausgehen, dass dir niemand dein Gold wegnimmt, zum Beispiel. Ja. Und es geht zurück auf die Idee der Property Rights, also der Besitzrechte, dass man besitzt selbst seinen Körper und daraus ergeben sich gewisse Rechte und man hat auch weiteren Besitz, wie zum Beispiel dann eben Goldmünzen und die gehören dir und niemanden anderen. Und Bitcoin hat aber, das finde ich so spannend an dem Thema, Bitcoin hat ein komplett neues Paradigma erschaffen, wo man wirklich es wurde ja immer das Beispiel genannt, man kann dann sein Land fliehen mit seiner Seedphrase im Kopf und kann dann quasi nackt über die Grenze laufen und hat trotzdem seine Millionen im Sack, also im Kopf, nicht im Sack. Und das finde ich so spannend an dem Thema, denn jetzt hat man wirklich einen fairen globalen Weltspeicher, der nicht mal ein physikalisches Medium braucht, denn jetzt, egal wie autoritär dein Staat ist, deine Bitcoins, wenn du willst und wenn du alles richtig machst, deine Bitcoins kann man dir nicht mehr wegnehmen. Sogar wenn du einen fairen Geldspeicher hättest, wie eben Gold, es kann immer die Polizei an die Tür klopfen und dir dein Gold wegnehmen. Oder auch natürlich andere Räuber. Also.
Ja, also eben, ich sehe das auch so, es ist tatsächlich jetzt ein absolutes Novum. Also ich sag mal so, so eine faire Ausgangsposition gab es einfach noch nie, oder? Also jetzt vor allem für kommende Generationen, oder? Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass die nicht verstehen, dass das optimalere Geld ist, oder?
Ja, they will have their seed phrase tattooed to the ball.
Genau. Einen Chip im Sack. Ich glaube, es gibt ja jetzt die Generation B, also die Bitcoin-Generation, die 2009, 2010 und später auf die Welt gekommen ist. Du musst dir das mal vor Augen führen, die sind jetzt schon 10 Jahre alt und es dauert jetzt nicht mehr lang, bis die volljährig sind und die kennen keine Welt ohne Bitcoin. Und da wird das, glaube ich, auch ganz von alleine verstanden und die heutige Welt der Jugend ist so oder so digital und da macht digitales Geld auch Sinn und wenn man sich nur ein bisschen damit beschäftigt, beziehungsweise viele YouTuber und andere jüngere Leute bekommen das ja laufend mit, wenn man da jetzt von Deplatforming und anderen Zensur Mitteln spricht, da kommt man dann relativ schnell auf Bitcoin. Also es gab ja jetzt auch die Schlagzeile, dass alle Pornhub-Models von PayPal gesperrt wurden oder sowas in der Richtung. Also die Pornhub-Payouts sind nicht mehr durchgegangen und ich glaube, da braucht es nicht viel Fantasie von der kommenden Generation der 18-Jährigen, die das dann sofort verstehen, warum man Bitcoin braucht und wie das funktioniert und warum es anders ist wie PayPal.
Ja, absolut. Also meinerseits gibt es schon mal 2 neue Hodlers of Last Resort.
Sehr gut. Generation Bitcoin, stark im Kommen.
Sehr gut, ja. Hervorragend. Nein, interesting times ahead auf jeden Fall, ja. Machen wir mal weiter. Was haben wir denn noch so?
Dann weiter im Programm. Kleine Detour. Philosophische Detour.
Sind wir kurz ausgerastet.
Gut, ja. Und zwar gab es diese Woche die News, dass der sogenannte Unknown Fund insgesamt die sagenraubende Summe von $75 Millionen zur Entwicklung von privatsphärefördernden Projekten bereitstellt. Habt ihr das gelesen?
Ja, also ich weiß ja nicht, kannte man den davor? Also ich habe noch nie vom Unknown Fund, ich kenne den Pineapple Fund, kenne ich, aber den Unknown Fund, also lustig das jetzt ist, ja, der war mir unbekannt.
Ich glaube, das sind einfach nur ein paar reiche Anons.
Ja, sicher, ja, das sowieso.
Ja, 4chan getroffen haben und ja, ich glaube, die wollen einfach was Gutes mit ihrem Geld machen, so wie eben auch der Pineapple Fund damals und ich glaube, sehr viel mehr ist da nicht dahinter.
Ja, ich glaube, also der spannende Punkt ist ja tatsächlich, dass denen wahrscheinlich berechtigterweise eben was an ihrer Privatsphäre liegt und auch da dann wieder einfach die Incentives stimmen. Ne? Also das Schöne daran ist ja, dass dieser rapide Anstieg im Wert von Bitcoin auch dafür sorgt, dass eben Geld jetzt auch in den Händen von Leuten ist, die wahrscheinlich sonst nicht in der Macht wären und solche Summen dann eben auch zur Entwicklung von Dingen bereitstehen, die sonst nicht entwickelt werden würden.
Ja, absolut. Also ist schön zu sehen. Mich freut das sehr. Als Privacy-Advokat ist das natürlich schön zu hören, dass da etwas Geld in die Hand genommen wird und für meiner Meinung nach sehr gute Zwecke eingewendet wird.
Weil du das eben sagtest, Fab, dass du da noch nie was von gehört hast, das ging mir genauso. Und ich glaube, die sind auch tatsächlich erst mit diesem Projekt so nach vorne getreten oder mit dieser Bereitstellung der Summe. Und auf ihrer Website findet man auch nicht viel Informationen. Aber was sie da schreiben, klingt zumindest ganz interessant, weil sie sich als diverse und internationale Gruppe beschreiben, denen halt einfach, was an diesen Themen Datenschutz liegt und die das eben als mit eine der zentralen Herausforderungen für unsere aktuelle Gesellschaft, die sonst halt nicht freiheitlich agieren kann, sieht. Und das, finde ich, klingt schon mal ganz gut und bringt es schön auf den Punkt.
Ja, absolut. Es geht ja hauptsächlich um Privacy, oder? Also es geht darum, dass sie Privacy, Datenschutz, Anonymität fördern wollen. Wie seht ihr das dann? Soll, muss und kommt das auf den Base-Layer? Es gibt ja viele Leute eben, die sagen, auf dem Base-Layer hat es nichts zu suchen, der soll transparent bleiben, das wäre wichtig, wenn es dann mal auf Bitcoin basierende Zentralbanken gibt, etc., dass man deren Zahlungsflüsse nachvollziehen kann. Wie seht ihr das? Sollte auch der Base-Layer komplett anonym und privat werden und nur auf dem Second-Layer Privacy, oder?
Ne, ich glaube, mit einer der vorwiegenden Punkte, warum Leute das so sehen, dass das auf dem Base Layer halt kein zentrales Konzept wie beispielsweise bei Monero oder Zcash sein sollte, ist ja eben, dass diese 21 Millionen oder knapp 21 Millionen verifizierbar sein sollen. Ne? Und genau dazu hat es ja beispielsweise auch, ich glaube, dieses oder letztes Jahr halt so ein Ding bei Zcash gegeben, wo eben durch Privacy-Features nicht möglich ist, ob nicht vielleicht eben doch so ein Inflation-Bug, nenne ich es jetzt mal, dann einfach existiert.
Ist denn das schlichtweg unmöglich oder hat man einfach noch keine Lösung gefunden, dass das beides geht sozusagen? Dass komplette Transaktionsprivacy gegeben ist und man trotzdem irgendwie verifizieren kann, dass die Gesamtmenge der Coins nicht überschritten wird.
Also das kommt darauf an, was alles privat sein soll. Und da gibt es mehrere Abstufungen sozusagen. Denn wenn du nicht sehen kannst, wie viel Geld rumgeschickt wurde und wie viel Geld im Umlauf ist, dann ist es quasi unmöglich, den ganzen Supply zu auditen. Also da kannst du siehst dann einfach nicht, wie viele Coins im Umlauf sind. Es gibt aber sehr einfallsreiche kryptografische Tricks, sogenannte Zero-Knowledge-Proofs und es gibt auch noch ein paar andere Verfahren, wo man das dann schon zum Teil machen kann, dass man eben den Betrag einsehen kann, beziehungsweise auch gewisse Dinge von einer Transaktion freigeben kann. Da gibt es alle möglichen Variationen davon. Meiner Meinung nach ist es auf dem Bitcoin Base Layer zu spät, komplette Privacy einzuführen. Es wird sicher Verbesserungen geben in der Richtung. Also ich bin sehr bullish, was die nächsten Protocol Upgrades angeht mit Schnorr und Taproot. Und da kann man schon einige Privacy-Verbesserungen erwarten, aber meiner Meinung nach ist das schon im Bitcoin-Ethos verankert, also in der Seele von Bitcoin ist quasi die Transparenz verankert, und ich glaube, es würde eine zu große Gegenbewegung geben der Community, wenn man komplette Privacy im Baselayer einführen wollen würde. Ich bin aber sehr, sehr zuversichtlich, denn wie wir schon sehen, im Lightning Network haben wir quasi Privacy by Default und Tor Routing by Default, und bin sehr, sehr, sehr bullish, dass in Zukunft Bitcoin Wallets, die auch Lightning Wallets sein werden, einfach Privacy by Default haben werden. So wie heutzutage auch im Internet, das hat sehr, sehr lange gedauert, aber wir haben jetzt einfach SSL und HTTPS, also die verschlüsselten Internetseiten per Default, und wir haben sogar ein WhatsApp End-to-End Encryption per Default, und wir haben Programme wie Signal und Telegram und so weiter, die alle verschlüsselt sind. Und man kann da ewig lang drüber schreiten, welche Programme die besten sind und welche Verschlüsselung am besten ist und so weiter und so fort. Aber ich glaube, das wird bei Bitcoin sich in eine ähnliche Richtung entwickeln. Es wird einfach noch eine Zeit dauern, aber ich bin ziemlich zuversichtlich, dass wir in den nächsten 2, 3, 4, 5 Jahren, sowas in der Größenordnung, einfach uns nicht mehr großartige Gedanken drüber machen werden müssen. Denn ich glaube auch nicht, dass der Base Layer von den meisten Leuten genutzt wird. Ich glaube, der Base Layer wird eher für große Transaktionen und Settlement und Channel Transactions verwendet werden.
Ich glaube auch, dass man in Bitcoin da einen ganz guten Kompromiss rund um dieses Thema A, Transparenz, wie du gesagt hast, und B, dass es wahrscheinlich dafür einfach zu spät ist, das auf dem Base Layer einzuführen, gefunden hat. Und gerade wenn man sich jetzt auch anguckt, was beispielsweise Schnorr in Zukunft bringen kann, nämlich dass beispielsweise CoinJoin-Transaktionen sogar noch günstiger sind als normale, dann würden wir auch da eher in Richtung Privacy by Default kommen. Und wie du schon gesagt hast, Lightning ist ja einfach auch eine super Layer 2-Lösung für dieses Thema.
Jo, absolut. Also ich bin sehr, sehr bullish, was Privacy angeht, und ich will den Baselayer auch noch nicht ganz aufgeben. Wie du eben gesagt hast, es kommen mehrere Improvements, die da auch den CoinJoins zugutekommen, und es gibt auch dieses Snicker-Proposal, was Non-Interactive CoinJoins per Default ermöglichen wird, und das wäre auch was sehr, sehr Cooles, dass du einfach, dass deine Wallet einfach opportunistische CoinJoins unternimmt. Also wenn es sich gerade anbietet, einen CoinJoin zu machen, dann macht das deine Wallet einfach und du bekommst da gar nichts mit. Und ich glaube, es wird immer mehr in diese Richtung gehen.
Spannend, spannend. Stark. Dennis, gibt es noch was Neues zu BTC Pay?
Ja, und zwar, ich habe ja letztes Mal so ein bisschen davon erzählt, was da so in Sachen UI alles passiert ist. Der ganze Kram, von dem ich da erzählt habe, der ist mittlerweile gemerged und auch tatsächlich schon als neue Version ausgerollt. Wer das also beim letzten Mal mitbekommen hat und schon heiß auf dieses sexy Casa-Theme war, was ich angekündigt habe, der kann das jetzt mit seinem BTC Pay ausprobieren. Und es hat auch einen weiteren Gast in der Riege der BTC Pay Unterstützer gegeben, und zwar ist das die Digital Garage, für die auch Nicolas Doyer, der Initiator von BTC Pay, arbeitet. Und zwar haben die auch nochmal 30.000 US-Dollar zur Verfügung gestellt, die der BTC Pay Foundation jetzt halt zur Weiterentwicklung des Produkts dienen.
Sehr nice, sehr
ja,
nice.
Ich bin ja immer wieder verwundert, wie oft es doch solche Spenden gibt und solche, ja, teilweise auch echt großen Summen, die Leuten zur Verfügung gestellt werden, einfach rein für Open Source Entwicklung. Mega gut.
Ja, aber das ist ja nicht ganz altruistisch, denn meistens profitieren die ja dann selbst von der Entwicklung.
Ja, das schon, aber ich meine, das braucht schon auch erstmal, oder? Also.
Nein, aber da haben wir wieder eben, das sind die perfekten Incentives, so wie auch beim Anon Fund. Also die Motivation ist auf jeden Fall da, um Core-Developer zu bezahlen, um BTC-Pay-Server zu unterstützen und so weiter und so fort. Also es ist wunderschön zu sehen, was sich da tut im ganzen Ökosystem.
Aber tatsächlich nochmal auch da ein kurzer Ausflug. Also ich komme ja aus der Softwareentwicklung und muss sagen, dass mir die Bitcoin-Community oder dieser Space da schon fast eher wie so ein positives Ausreißerbeispiel vorkommt. Weil ich kenne tatsächlich gerade auch im Enterprise- und kommerziellen Umfeld mittlerweile viele Projekte, die halt einfach mega essentiell sind, aber tatsächlich nur von ein oder zwei Leuten maintained werden und längst nicht solche Unterstützung erfahren. Ne?
Ja, also, das stimmt allerdings, ja. Da muss ich dir recht geben, das stimmt. Das ist auf jeden Fall ein positiver Ausreißer, eine positive Ausnahme.
Ja.
Ich habe noch eine interessante News aus der Community, und zwar habe ich gesehen von Donnerlab, die haben einen Lightning Shooter entwickelt, und ich habe selber noch nicht angetestet, also das ganze Ding ist jetzt in Beta, aber es gibt ein schönes Video auf Twitter, das man sich ansehen kann. Das ist ein First-Person-Shooter und quasi, wenn man jemand anderen abknallt, dann bekommt man ein paar Satoshis, und es gibt so ein paar Spezialfähigkeiten, die kosten dann Satoshis, wenn man sie einsetzen will. Also man kann sich da in die Nähe der Gegner teleportieren zum Beispiel, und das kostet ein paar Satoshis. Also im Lightning-Gaming-Bereich, da tut sich sehr viel mehr, als ich es mir jemals gedacht hätte. Finde ich spannend, das zu beobachten, und jetzt gibt es ja schon ein paar Fighting Games mit einem ähnlichen Prinzip, dass man sich eben gegenseitig die Satoshis aus dem Leib prügeln kann. Und jetzt gibt es eben auch einen Shooter. Das fand ich spannend zu beobachten.
Ja, ich bin auch mal gespannt, wie sich das entwickelt. Da sind ja die Meinungen sehr geteilt, ne? Manche Leute finden das mega stark und sehen da drin die Gaming-Zukunft. Andere sagen, sie können sich gar nicht vorstellen, dass das irgendwann mal großartig genutzt wird, weil niemand, der schlecht ist im Spiel, dabei auch noch Geld verlieren will. Ich bin mal gespannt.
Ich kann mir vorstellen, dass sich da schon einfach ein ganz neues Genre an Games auftun kann, weil Poker wird ja auch viel gespielt, und da geht es ja auch darum, dass du einfach Skin in the Game hast. Also Poker macht ja auch nur wirklich Spaß, wenn man um Geld spielt und wenn man auch wirklich eine anständige Summe gewinnen, aber natürlich auch verlieren kann. Also ich glaube, für gewisse Spiele macht es durchaus Sinn, dass auch Geld mit im Spiel ist. Und wer weiß, vielleicht haben wir in Zukunft einfach dann afrikanische Pro-Gamer.
Das
oder
wollte ich gerade sagen, ja, die neunjährige afrikanische Pro-Gamer.
Die Jugend der Zukunft, ja, die sich da eine goldene Nase verdient in ihrem Dorf in Südafrika. Wer weiß. Ja, Dennis, dann kommen wir schon zu den Technical News. Ich lasse dich einfach mal alles durchgehen, denn du warst sehr viel fleißiger als ich diese Woche.
Okay, und zwar haben wir ein Thema, da geht es darum, dass Unchained Capital wieder mal Open-Source-Software veröffentlicht hat. Die haben ja vor einiger Zeit schon dieses Hermit-Projekt rausgehauen. Und das Projekt, was sie jetzt letzte Woche gerade veröffentlicht haben, nennt sich Caravan. Da geht es um eine Websoftware für Multi-Signature-Bitcoin-Wallets. Und grundsätzlich wollen sie damit dieses Thema Multi-Signature insgesamt mehr an die Massen bringen. Also ich habe sowieso das Gefühl, dass das letzte halbe Jahr über diese Präsenz des ganzen Themas total zugenommen hat. Vielleicht generell mal Multisignature erklärt. Mag das einer von euch tun? Wisst ihr, worum es geht? Wahrscheinlich schon, ja.
Ja, also Multisignature, für die es nicht wissen, da geht es darum, dass man einfach nicht einen Private Key hat, sondern mehrere Private Keys. Und man kann dafür am besten einfach verschiedene Hardware-Wallets verwenden oder mehrere Hardware-Wallets verwenden. Und man hat dann eben nicht mehr ein Device und einen Key, sondern man hat eben mehrere Keys und kann dann auch bei einem Setup von two out of three nennt sich das, also man braucht zwei Keys, um wieder an seine Bitcoins zu kommen, und hat insgesamt aber drei. Das bedeutet, man kann einen verlieren, oder man kann das auch so machen, dass man eben einen Key entweder bei Casa lässt oder eben seinem Anwalt gibt oder einem Notar gibt oder was auch immer. Und man kann da ganz gefinkelte Setups machen und das auch ausweiten auf so viele Keys, wie man will. Also es gibt da auch 5 von 7 Keys oder 7 von 9 oder wie auch immer. Und das ist die, ja, die Grundidee. Und die Grundidee baut auch darauf auf, dass man nicht so leicht gezwungen werden kann, seine Bitcoins herzugeben. Also wenn man überfallen wird und der Räuber klaut einen Key, dann kann er mit dem einen Key nichts anfangen und man kann auch plausibel sozusagen dem Dieb erklären, hör zu, ich habe alleine keinen Zugriff auf mein ganzes Geld, ich müsste zu Casa gehen und ich müsste zu meinem Anwalt gehen, dann haben wir alle 3 Keys und dann können wir, dann hätten wir Zugriff auf mein Konto sozusagen. Und das ist die
gute Idee. Kann ich dann zwar trotzdem abknallen, aber wenigstens ist dein Geld nicht weg.
Ja. Und dein Anwalt kann dann mit der Sekretärin von Casa durchbrennen.
Was sowieso passiert wäre. Nee, also sehe ich das richtig, dass deren Webinterface ist das dann so, dass ich mich dort einlogge? Und ich komme.
Du brauchst keinen Login. Nein, du brauchst
also, ich
keinen
muss
Login,
wirklich nur meine Hardware-Wallets anstöpseln und dann ist genau. Okay, cool.
Du klickst da dir dein Multisig-Setup zusammen, also eben 2 out of 3, also 2 von 3 Keys, ja. Oder eben 5 von 7 oder so viele du willst. Und dann generiert dir schön das Interface, wo du der Reihe nach dann deine Hardware-Wallets quasi anstecken kannst und. Ja, dann gehst du den ganzen Prozess durch und erstellst dir so dein Multisignature-Setup.
Genau, Gigi sagte ja eben schon, dass es beispielsweise so Unternehmen wie Casa gibt, die sowas auch als kommerzielle Lösung anbieten. Genauso tut das auch Unchained Capital. Und die haben jetzt quasi dieses Interface, was sie selber dafür bisher so als kommerzielles Produkt angeboten haben, haben sie jetzt open-sourced und geben so mit auch Leuten die Möglichkeit, das selber zu installieren, das mit dem eigenen Node zu betreiben und ja, sich somit eben halt auch unabhängig von kommerziellen Anbietern so ein eigenes Multisig-Setup aufzubauen.
Ja, sowas ist halt auch einfach echt richtig wichtig, oder? Also gerade für Leute, ich meine, ich weiß nicht, ob ihr die Preise bei Casa kennt, aber das ist natürlich schon relativ stattlich, oder? Und ich denke nicht, dass das für jeden, der Bitcoin hält, irgendwie aktuell Sinn macht. Und da ist es natürlich schon cool, wenn jemand das Open Source macht und das, und dann jeder mal damit rumspielen kann oder ein bisschen ausprobieren und dann gegebenenfalls all seine Funds in Multisig-Wallets aufbewahren.
Ja, ich glaube auch dieser Punkt rumspielen, da wird eben genau dieses Tool auch ein bisschen bei helfen, weil tatsächlich gibt es ja gar nicht so viele Apps, sage ich jetzt mal, die überhaupt einem die Möglichkeit bieten, da einzusteigen. Ne? Also mir würde da jetzt ansonsten erstmal auch nur Electrum einfallen, mit dem man sowas aufbauen kann. Und eben dieses Webinterface ist relativ leicht zu installieren. Man kann beispielsweise auch deren Demo-Version nutzen, die sie selbst so als GitHub-Page online gestellt haben und kann sich das da zumindest erstmal angucken und könnte das Ganze halt auch beispielsweise im Testnet mit 2 eigenen Hardware-Wallets einfach mal ausprobieren, wie sowas denn funktionieren würde.
Und was es vielleicht noch zu sagen gibt bei Multisig im Generellen, der große Vorteil ist auch, dass man mehrere verschiedene Hardware-Wallets eben verwenden kann und die Security ist somit additiv. Also wenn eine Hardware-Wallet einen sehr, sehr kritischen Security-Fehler hat, dann ist man immer noch geschützt, denn man hat immer noch den Schutz der 2 anderen Hardware-Wallets sozusagen. Also wenn man jetzt zum Beispiel ein 3 von 5 Setup hat oder sowas in der Richtung. Und es ist sehr zu empfehlen, wenn man einen größeren Bitcoin-Betrag selbst hat, sich ein Multisig-Setup zuzulegen oder mal anzuschauen oder eben sich auch professionelle Solutions von eben Casa oder Unchained Capital anzusehen. Es ist einfach meiner Meinung nach eine sehr sichere Lösung mit vielen Vorteilen.
Genau, und wie gesagt, hier kann man es einfach ganz gut ausprobieren. Momentan unterstützen sie out of the box Ledger und Trezor als Hardware-Wallets, aber es gibt auch die Möglichkeit, wenn man sich ein bisschen auskennt, selber da die Derivation Path etc. anzulegen. Und ich glaube, sie bieten auch eine Schnittstelle an, sodass sich andere Hersteller wie beispielsweise die Kohlcard oder sowas daran hängen können. Und ich denke mal, das wird kommen, dass sie das dann auch selber integrieren.
Jo, sehr schöne Entwicklung zu sehen auf jeden Fall.
Ja. Gut, wo wir schon irgendwie bei Apps sind, die das entwickeln und ausprobieren etc. leichter machen. Es hat auch ein Release von einer neuen App gegeben, die nennt sich Polar. Und zwar ist die dazu gut, das Lightning-Netzwerk zu simulieren. Und zwar ist das so eine, soweit ich es gesehen habe, eine Desktop-App, mit der man sich quasi ein Setup aus verschiedensten Nodes zusammenklicken kann. Und das Ganze fährt dann Docker-basiert eben verschiedenste Instanzen dieser Nodes hoch. Unterstützt werden aktuell die drei Hauptimplementierungen LND, C-Lightning und Eclair. Und das Ganze richtet sich damit dann eben primär an Entwickler beispielsweise von Wallets oder irgendwelchen auf Lightning basierenden Apps, die damit verschiedenste Sachen ausprobieren können, wie zum Beispiel irgendwie so Multi-Hop-Payment-Routings etc. Und ich habe das selber noch nicht ausprobiert. Ich nutze aber ein ähnliches dockerisiertes Setup für Sachen, die ich baue. Und ich fand das spannend zu sehen, dass jetzt auch Leute dahin gehen, eben solche Tools zu bauen, die halt irgendwie so die Nische einer Nische einer Nische bedienen und trotzdem halt super daherkommen. Und zumindest das, was ich gesehen habe, dürfte das dazu führen, dass die Arbeit und Entwicklung an eben Lightning-basierten Apps in Zukunft noch mal ein Stück weit einfacher werden dürfte.
Ja, und es sieht auch sehr, sehr schön aus, das Tool. Und man kann da dann wirklich in einer schönen Oberfläche den Lightning-Network-Graphen sich selbst zusammenklicken quasi. sieht wirklich sehr schön aus. Erinnert mich etwas an Netzwerk-Simulationstools für eben TCP/IP und andere Routing-Protokolle. Da gibt es auch sowas in der Richtung. Also sehr schön, das Developer-Tooling zu sehen, dass da auch in großen Schritten etwas vorangeht.
Ja. Okay, und last but not least gibt es auch noch von LND ein neues Update. Das ist, soweit ich das gesehen habe, heute oder gestern rausgekommen. Und zwar ist das die 081. Die fügt vor allem Bitcoin 019 Support hinzu und enthält ein paar Fixes für Neutrino. Und ja, wer seinen Full Node irgendwie auf Latest and Greatest betreiben möchte, vor allem eben, wie gesagt, mit Bitcoin 019 Support, der kann jetzt auch auf LND 081 upgraden.
Ja, sehr nice. Ich habe noch ein kleines Update von der Wasabi-Ecke. Ich glaube, ihr habt das letzte Woche eh schon kurz erwähnt, aber Wasabi hat jetzt den One-Click-Support für Bitcoin Core, also um eine Bitcoin Core-Node direkt in Wasabi zu integrieren, gemerged. Und es gibt jetzt eben diesen One-Click-Bitcoin-Core-Node-Support direkt in Wasabi. Und das ist auch sehr schön zu sehen, denn es war ja oft ein Kritikpunkt von Wasabi quasi, dass es nicht automatisch eine eigene Node ist. Und dieser Kritikpunkt wurde somit ausgemerzt. Und ja, wie man sehen kann, auf der technischen Front geht es ziemlich zu. Also jeder, der meint, dass sich bei Bitcoin nichts tut, der ist einfach nicht am Laufen, meiner Meinung nach.
Ja, Bitcoin ist so alte Technologie, da gibt es doch schon viel neueres Zeug.
Oh, da hatte ich heute wieder irgendein Twitter-Schill unterwegs.
Ich frage mich dann, warum ich mir als quasi Vollzeit-Bitcoiner dann so hart tue, nur mit den Bitcoin-Entwicklungen überhaupt am Laufenden zu bleiben. Also es ist schon interessant, wie das so sein kann.
Ja, weil wir sind alle langsam im Kopf.
Ah, wahrscheinlich ist es deswegen, ja. Aber ich glaube, wir sind durch unsere Liste durch. Das ist etwas überzogen, etwas über eine Stunde, aber Wunderbar.
Das könnte die neueste, längste Folge werden.
Längste. Wir haben noch ein wunderschönes, langes Outro.
Da freue ich mich drauf. Da freue ich mich sehr drauf.
Denn dieser junge Herr ist mit Sicherheit nicht langsam im Kopf, denn er weiß, er weiß, wie man Hühner zu Geld macht.
Alles klar, super Jungs. Hat mich wieder mal mega gefreut. Vielen Dank. Auf bald.
Ebenso.
Ja, und nicht vergessen, immer Satz stapeln und verschlüsselt immer brav eure Backups.
So, dann kommen wir hier jetzt auch schon fast zum Schluss, sage ich mal. Also hier sieht man jetzt halt, habe ich jetzt schon insgesamt, muss ich mal kurz durchzählen, ich habe schon 20, 28, ich habe schon 35 Hühner insgesamt in meinem Leben gekauft. Also sind 10 insgesamt irgendwie, das kann auch nicht passen. Oben sind noch 3, also irgendwie schon 13 Hühner habe ich insgesamt verloren, was auch immer jetzt damit passiert ist. Ja, sieht man hier schon 300 Euro, aber sie haben sich auch ausgezahlt. Also ich kann hier mal eben runterscrollen. 160 Euro muss ich noch und die haben aber auch schon 2000 Euro jetzt fast produziert, sage ich mal, an Eiern. Also hier sieht man jetzt ja hier oben, kann ich noch einen höher. Ist es halt auch schon so, dass die zwar 2100 Euro gekostet haben, aber ja, 2000 Euro halt auch schon raus. Und hier sieht man, habe ich es jetzt auch schon fast durch rausbezahlt. Also